Ihr Lieben, wie geht's euch? Eine Woche nach Weihnachten, hattet ihr ein friedliches Weihnachtsfest? Das wünscht man sich ja oft, ne? So Weihnachten mal alles stehen und liegen lassen und dann mal durchatmen können. Aber die meisten haben das wahrscheinlich gar nicht. Mindestens mal eine Woche danach, jetzt zum Beispiel, hat uns die Welt wieder, oder? So die Welt um uns herum meine ich damit jetzt nicht im übertragenen Sinne. Und all die Dinge kommen wieder zurück, die denn davor schon da waren, die man noch schnell vor Ende des Jahres erledigen musste, vielleicht. Und ja, Weihnachten ist fast so wie so ein kleiner Einbruch da hinein in diese Zeit. Ne? Jesus kommt, wir feiern das, Jesus kommt in diese Welt, aber er kommt in eine Welt, die halt auch danach noch so aussieht wie vorher. Erstmal, oberflächlich betrachtet. Eine ganz normale Welt. Jesus kommt in eine ganz normale Welt. Und auch damals war die Welt ähnlich wie heute mit ihren Herausforderungen und es war keine leichte Zeit. Die Bedrückung der Römer war zu spüren für jeden. Heftige Steuern. Warum mussten sie zu dieser Steuerschätzung gehen? Ja, es waren offensichtlich irgendwelche Abgaben, die wieder gemacht werden mussten, wo das sowieso nicht reicht und am Ende des Monats vielleicht nicht genug da ist und für manche sogar am Anfang des Monats nicht genug da ist. Dass es kein Bürgergeld gab. Ja, die Situation war irgendwie schon herausfordernd. Sehnsucht nach Frieden und nach Freiheit. Wenn nicht dann, damals, wann denn dann? Ähnlich wie wir vielleicht heute, wo wir sagen, Mensch, muss das sein, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr dann so eine Nachricht aus der Ukraine noch kriegen? Das muss doch nicht sein. Aber diese Welt ist eine ganz normale Welt, unsere Welt, in die Jesus kommt. Mit auch allen persönlichen Herausforderungen, die jeder hat. Aber Jesus wird auch als Jude geboren. Und auch das heute in unserem Kontext, glaube ich, wieder eine Sache, die uns ja auch wieder so ins Nachdenken bringt, was das eigentlich bedeutet. Ja, er ist unter dem jüdischen Gesetz geboren. 7 Tage danach, also heute sozusagen, oder 8 Tage danach, wurde das Kind in den ja, in die Synagoge gebracht, jedenfalls beschnitten, wie auch immer das damals der Fall war. Und Maria war 7 Tage unrein nach dem Gesetz. Sie haben also sich daran gehalten, an die Gebote und an das, was dem jüdischen Volk von Gott so ja, aufgetragen wurde. Danach sollt ihr leben. 7 Tage unrein bei männlicher Geburt und 14 Tage bei weiblicher Geburt. Und danach noch 33 Tage der Zeit, wo man sich heiligen soll, wo man wieder rein werden soll, und dann, um dann erst wieder in den Tempel gehen zu können. Also 33 Tage bei Mädchengeburt, 66 Tage, wie wir das auch heute verstehen mögen, ist eine Sache, eine ganz andere Sache. Aber damals haben sie darunter gelebt, unter dem Gesetz und auch unter dem, was es damit auf sich hatte. Und dann die Erstgeburt, die wird dem Herrn geweiht. Er wird dem Herrn geweiht. Noch mal eine ganz besondere Situation. Sie gehen also nach 33 Tagen dann in den Tempel und bringen das Opfer. Wir haben das ja gehört, das Opfer von von 2 Tauben, aber eigentlich war im Mose ja beschrieben, dass man das Opfer bringen sollte für einen Lamm und eine Taube. Das wäre der Normalfall gewesen, aber es gibt dann eine kleine Ausnahme für diejenigen, die wirklich arm sind. Die dürfen auch 2 Tauben bringen. Also verstehen wir aus dem Hintergrund jetzt auch, dass Maria und Josef jetzt nicht irgendwie besonders betucht waren, sondern sie hatten wirklich vielleicht nicht mal die Mittel einfach, um gut zu leben, sondern sie waren arm. Deshalb haben sie mit Sicherheit nur dieses kleine Opfer gebracht. Eine kleine Anmerkung für die, die denken, ja wieso, die Weisen waren noch gekommen, die hatten noch Gold gebracht und Myrrhe und Weihrauch. Daraus können wir erkennen, dass sie eigentlich erst danach da waren, oder? Auch aus anderen Dingen, aber das ist eine Sache, denn hätten sie nicht im Tempel das gegeben, was sie denn bekommen haben vorher, nicht das, womit Gott sie gesegnet hätte, dann hätten sie auch ein Schaf gebracht oder ein Lamm halt eher. Aber das haben sie nicht getan. Also gehen wir davon aus, dass sie einfach arm waren. Aber wie besonders, dann kommen sie in den Tempel und da geht alles los, unser Predigttext. Sie kommen also am achten Tag dahin, um Jesus zu weihen. Und da treffen sie Simon. Von ihm wird gesagt, er ist gerecht, er ist gottesfürchtig, er ist geisterfüllt. Für alle Pfingstler, er ist geisterfüllt. Ja, ein Simeon. Und er wartet auf den Messias. Er hat eine ganz besondere Beziehung zu Gott. Er lässt sich vom Geist Gottes leiten in den Dingen. Denn durch den Heiligen Geist ist er zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Und er sieht Dinge prophetisch, die andere nicht sehen. Und eine Sache ist noch besonders in seinem Leben. Er hat eine Zusage von Gott bekommen. Und zwar die Zusage, dass er nicht sterben wird, bevor er den Messias gesehen hat. Und mit Zusagen Gottes kommen meistens auch irgendwelche Aufträge. Ja, die Zusage, ich will immer bei dir sein, hat manchmal auch den Auftrag, hey, tu das und das für mich und hab keine Angst. Ich mach dir die Zusage, ich bin bei dir. Und so hatte auch diese Zusage Gottes für ihn offensichtlich einen Auftrag, den er gerade am Erfüllen war. Er sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen. Ja, Moment mal. Meine Augen haben dein Heil gesehen? Die Römer sind doch immer noch da. Und es hat sich doch nichts groß verändert, aber der ist so ein Baby. Und er sieht mehr. Er sieht in diesem Baby, in Jesus als 33 oder weiß ich wie viele Tage altes Kind, da sieht er die Offenbarung Gottes. Da sieht er den Messias drin. Er erkennt ihn und er spricht über den Messias Dinge aus. Das ist doch besonders. Und dann sagt er, nun entlässt du deinen Knecht in Frieden. Nun entlässt du deinen Knecht in Frieden. Manche Sachen, da muss man vielleicht zweimal drüber nachdenken, über das, was hier kommt. Das könnte eigentlich so viel heißen wie, danke Herr, dass du dein Versprechen gehalten hast. Danke Herr, dass du dein Versprechen gehalten hast. Halte fest an Gottes Zusagen. Das möchte ich euch heute als erstes so weiter sagen, zurufen. Haltet fest an den Zusagen Gottes. Sie sind wertvoll. Sie sind hoch zu schätzen. Es bedeutet besonders viel, wenn Gott uns Zusagen macht. Ich erinnere mich daran, als ich ungefähr 17 Jahre alt war. Da hat Gott mir gezeigt, dass ich nach Indien kommen würde. Aber es hat noch 10 Jahre gedauert oder so, bis das passiert ist, das erste Mal. Aber er hatte mir eine Zusage gemacht. Das hat in meinem Leben, schon in meinem Herzen schon gelebt, weil es eine Zusage Gottes war. Auch wenn es Geduld erfordert, bis du die Zusage in Erfüllung kommen siehst, auch wenn alles ganz anders aussieht, als wenn die Möglichkeiten gar nicht da wären, wenn Gott Zusagen macht, dann meint er das ernst. Und dann können wir uns darauf verlassen. Die Zusage, die er dem Simeon gemacht hat, ging einher auch mit diesem Auftrag der Ermutigung und des Segens. Da steht nämlich, dass der Simeon seine Aufgabe erfüllte. Ja, da steht, dass er wartete auf den Messias, dass der Messias kommt. Das heißt, wenn er immer wieder in den Tempel gegangen ist, immer wieder auf den Messias gewartet hat, dann hat er auch Ermutigung versprüht. Dann hat er auch gesagt, das kommt doch raus, was in mir lebt. Dann hat er auch gesagt, hey, der Messias kommt. Habt Hoffnung. Ja, verliert nicht euren Glauben. Der Messias kommt. Er kommt zur rechten Zeit. Und ich würde euch sagen, er kommt, weil Gott mir gesagt hat, ich werde nicht sterben, bevor er kommt. Ich werde ihn noch sehen. Habt Mut, er kommt wirklich. Es braucht immer wieder auch Menschen, die uns Ermutigung zusprechen, die sagt, hey, es ist wirklich wahr, was der Herr verheißen hat. Die zweite Aufgabe, die er hat, ist, er spricht auch prophetisch. Er spricht prophetisch über Jesus. Er sagt, Jesus ist das Licht für die Heiden. Heiden sind die Nichtjuden. Und manche sagen auch, Heiden sind die Ungläubigen. Aber ich mag das Wort ungläubig nicht. Ich mag das Wort die noch Nichtgläubigen. Ja, Heiden. Für die Heiden, also für alle die, die sich nicht zu den Juden zählen. Das bedeutet, das ist die große Dimension. Jesus ist das Licht für die Welt, der Retter der Welt. Das ist also wirklich so ein ganz groß weit gezogen sozusagen das Bild, auf Weitwinkel. Ja, wir sehen die Erfüllung heute, oder? Wenn wir hören, wie viele Menschen in Korea zum Glauben gekommen sind, wie viele Menschen unter Druck und unter wirklich Lebensbedrohung in Nordkorea zum Glauben gekommen sind und in China, in Indien, einfach bis an die Enden der Welt. Das erfüllt sich in unseren Tagen hier immer mehr. Ja, Jesus ist das Licht für die Heiden. Halleluja. Und dann heißt es, er bringt Herrlichkeit und Ehre für Israel. Das ist das zweite Prophetische, was er ausspricht. Ja, dass Jesus als Jude geboren wird, wertet Israel ungemein auf. Ja, dass Jesus, dass Gott diesem Volk so vertraut und sagt, mein Sohn soll einer von euch sein. Das ist fantastisch. Und er sieht das und er spricht das auch aus, der Simeon. Und dann heißt es ein drittes, was er tut, er segnet. Der aaronitische Segen war ja wohl bekannt und wahrscheinlich hat er den auch in dieser Situation ausgesprochen. Aber dann sagt er noch konkrete und spezifische Worte über Jesus und über Maria. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Worte hören würde, da würde ich mir nicht groß Segen darunter vorstellen. Wie kann das denn sein? Ja, da heißt es über Jesus, er ist Gesetz zum Fall und zum Aufstehen für viele. Ein Zeichen Gottes, dem widersprochen wird. Na danke. Warum denn sowas? Wir hatten noch gerade so viel Freude und so viel Herrlichkeit und für die Juden toll, für die Heiden toll und jetzt aber für Jesus selber schlecht. Und dann ist noch ein zweites Wort, was auch ziemlich heftig ist. Es geht zu Maria und es heißt, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Na, vielen Dank. Da wird dir ja was angekündigt, was wirklich heftig ist. Mitten im Segen? Herr, warum machst du das? Warum kann da nicht so eine Stunde sein, wo man sagt, Mensch, jetzt alles so, wir waren so erfüllt und so glücklich und jetzt müssen wir noch so ein Ding noch mit reinkriegen, so an der Seite. Ne? Und dann wird eine Erklärung gegeben dazu. Die Erklärung heißt, an Jesus werden die Gedanken von vielen offenbar. Von vielen Herzen offenbar. Das heißt, er wird Herzen berühren und das, was Menschen bewegt, wirklich herausbringen. Und an ihm werden sich ja die Geister scheiden. Das ist schon eine starke Sache. Jesus geht also nicht nur oberflächlich drüber, sondern er geht wirklich in die Tiefe und er holt das raus, was in uns Menschen drinsteckt. Und er bringt das nach oben und damit beginnt er zu arbeiten, beginnt Gott zu arbeiten. So passiert Veränderung. Und warum so negativ? Wisst ihr, manchmal hilft es, wenn Gott uns vorher schon Dinge sagt, damit, wenn sie dann geschehen, wir nicht völlig überrumpelt sind davon. Wir nicht den Glauben verlieren. Manchmal gehen wir durch wirklich richtig schwere Zeiten. Und auch ihr geht manchmal durch wirklich schwere Zeiten. Aber was für ein Unterschied, wenn ihr den Segen Gottes davor habt. Wenn ihr wisst, der Herr lässt leuchten sein Angesicht über euch. Und er schenkt euch seinen Frieden sogar in der Situation, in der es so heftig wird, in der das Schwert durch deine Seele geht. Maria hat die Dinge alle in ihrem Herzen bewahrt, heißt es da, sie hat zugehört. Und hier steht, und sie wunderten sich, Josef und Maria, sie wunderten sich über dieses Wort, das er gesagt hat. Aber sie haben es behalten. Also der Herr hat Dinge angekündigt und ja, und sie sind so geworden. Und es war ihnen mit Sicherheit eine Hilfe, als Maria unterm Kreuz stand. Ja, als sie das miterlebt hat, sie wusste, dass der Herr nicht weg ist, sondern dass er da ist, dass er sie tröstet und bei ihr bleibt. Eine dritte Sache, die der Simon noch sagt, ist, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden. Das heißt ja so viel wie, habe ich vorhin gesagt, danke, du hast deine Verheißung erfüllt, aber es heißt auch so viel wie, jetzt lasse ich endlich die Verantwortung los. Jetzt darf ich das abgeben, was mich die ganze Zeit auch so beschäftigt hat Und ich weiß es bei Gott in guten Händen. Ja, ich weiß einfach, dass das, was ich dazu beigetragen habe, nicht alles so wichtig ist. Ich weiß, dass Gott die Sache schafft. Manchmal denken wir, alles hängt von uns ab. Ich habe eine tolle Begebenheit da in Indien erlebt, wo ein englischer Pastor hinkam, der hat so ein Seminar mit uns gemacht und er hat uns dann erzählt, wie er seine Gemeinde, die war ungefähr 600 Leute groß in Südengland, und ist richtig so lebendig gewesen. Und dann, weil er ja ein bisschen älter war, hat er beschlossen, nicht zu warten, bis sie ihn raustreiben, sondern die Verantwortung zu übergeben einem jüngeren Pastor. Das hat er dann nach viel Gebet dann gemacht. Er hat sich durchgerungen, hat ihm das übergeben, blieb aber in der Gemeinde. Und er merkte, wie in den nächsten Wochen einfach alles richtig schwierig wurde. Der hat da irgendwelche Entscheidungen getroffen, wo er dachte, das kann doch nicht angehen, was soll denn der Mist? Und dann hat er so, als das Maß voll war, ist er dann so spazieren gegangen und hat so zum Herrn gesagt, was soll das, was ist eigentlich falsch damit mit der Gemeinde jetzt? Ja, wieso ist das alles so schräg jetzt und warum machen die so viele Fehler? Und da hat der Herr ihm geantwortet, hat ihm gesagt, ja, was falsch ist, das bist du. Da sagt er, wie ich? Ja, du kannst nicht loslassen. Du musst immer noch die Entscheidung treffen. Lehn dich doch mal zurück. Sei doch mal entspannt darüber, dass es jetzt jemand anderes mit mir zusammentut. Ja, war ziemlich schwer zu nehmen im ersten Moment. Und im zweiten Moment war es eine Befreiung für ihn. Ja, da hat der Phil gesagt, ja, da habe ich ja gemerkt, dass alles gut war eigentlich. Da habe ich gemerkt, die Entscheidungen waren ja gar nicht so doof. Nur ich wurde halt nicht mehr gefragt, na und? Und das hat der Simeon offensichtlich hier verstanden. Er sagt, jetzt darf ich gehen. Ja? Ich lasse meine Verantwortung los in dem Wissen, mein Job ist getan. Alles, was ich dazu beitragen konnte, habe ich beigetragen. Aber ich vertraue darauf, dass der Herr das gut weiterführt. Fantastisch. Ein Lernschritt. Wir begegnen dann auch noch der Hanna. Und auch Hanna ist eine ausgesprochen interessante Persönlichkeit. 84 Jahre, sie ist eine Witwe und sie ist im Tempel die ganze Zeit in Fasten und Gebet, Tag und Nacht steht da. Wow. Und sie war eine Prophetin. Sie hat also von Gott Dinge gehört. Und auch sie kommt dazu und was sie macht, ist, sie preist Gott. Obwohl ja eigentlich das Naheliegendste wäre zu jammern, oder? 84 Jahre alt, ich bin Witwe. Meine Güte, das, was ich vorher hatte für die 7 Jahre mit meinem Mann, wie es da drin steht, das war viel besser. Und jetzt bin ich die ganze Zeit hier auch noch im Tempel und jetzt bin ich 84 und es zwickt und zwackt überall. Das stellt sich ganz normal ein, das war doch damals nicht anders, eher schlimmer. Aber was sie hat, was sie einfach im Herzen hat, das bringt sie raus. Und im Herzen von ihr lebt dieser Lobpreis für Gott. Und als sie Jesus sieht, muss der Heilige Geist sie so gekickt haben, dass sie einfach angefangen hat zu preisen. Ja, dass sie Gott darüber gepriesen hat. Und was kommt dabei raus? Eigentlich das, dass wir heute anlegen, was wir morgen, wie wir morgen sein werden. Ja, also das heißt, wenn wir 84 werden irgendwann, vielleicht sind einige ja schon 84, das kommt jetzt verstärkt raus, was wir unser Leben lang trainiert haben. Weil, wenn wir was trainieren, werden wir richtig gut drin. Und wenn wir loben trainieren und wenn wir preisen trainieren, dann wird das, was übrig bleibt, preisen sein. Und dann werden wir Gott einfach die Ehre geben darüber, über Situationen. Ich habe überlegt, ob ich das erzähle. Ich erzähle es jetzt einfach mal. Ich war bei meinen Eltern neulich und da war eine nicht so angenehme Situation, denn da kommt immer so ein bisschen Wasser durchs Fenster, weil das Dach nicht dicht ist. Und wir hatten den Dachdecker da und ich bin aufs Dach gegangen mit ihm, habe das angeschaut und dann haben wir noch eine Tasse Kaffee unten getrunken und dann sagt er so, also Frau Kind, ich weiß wirklich nicht, wie Sie das aushalten, das Wasser da immer, dass das reinkommt, so lange auch schon. Und dann sagt sie so, wir beten halt immer, dass der Regen von der anderen Seite kommt oder der Wind nicht in die Richtung weht und so. Und da sagt er so, Ja, sie sind ja schon eine sehr gläubige Frau, ne? Und da sagt sie, sie sind schon sehr religiös, so hat er gedacht. Sie sind schon sehr religiös, oder? Da sagt sie, nö, eigentlich nicht. Aber wir lieben Jesus, hat sie gesagt. Das war eine tolle Antwort. Und die Antwort von dem Dachdecker war noch besser, fand ich, oder genauso gut. Er sagt, ich liebe auch Jesus. Wow, da dachte ich, krass. Und in den 14 Tagen oder so hieß es, da lasse ich mich taufen. Hey, das hat sie gar nicht gesehen, ne? Das hat sie nicht gewusst, dass das ein Christ ist irgendwie. Aber sie hat einfach, war voll von Jesus und war voll von dem, auch das zu erzählen, was denn einfach in ihr lebt, was sie viele Jahre angelegt hat, ja, dieses Lob Gottes. Und das ist die zweite Sache, die sie auch tut, hier die Hanna, sie redet vom Messias zu allen, die auf ihn warten, die auf die Erlösung warten, heißt es da. Also zu allen geistlich hungrigen Menschen redet sie über den Messias, über Jesus. Und es gibt viele geistlich hungrige Menschen, sie wissen nur nicht, dass es Jesus gibt. Oder sie verbinden nicht damit, dass wenn sie Jesus kennenlernen würden, ihr Hunger gestillt würde. Deshalb suchen sie an so vielen anderen Stellen. Aber Hanna sagt das so ganz frisch raus. Sie erzählt den Leuten, ich denke fast so, ob sie es hören wollen oder nicht. Nein, sie erzählt es den geistlich Hungrigen, steht ja da. Aber sie ist so erfüllt, dass es einfach raus muss. Unsere Hoffnung bei Jesus Christus, die muss raus. Und wir müssen gar nicht vorher so denken, ach naja, bei dem Dachdecker muss ich mich zusammenreißen. Nein, wir dürfen einfach so leben mit Jesus, wie wir denn leben, und unser Leben wird Zeugnis sein, wird einfach Gott preisen. Die Frau war offensichtlich so gefüllt von der Begeisterung für den Messias, weil sie gefastet und gebetet hat, weil sie ganz nah dran war an Gott, weil sie sich dafür geöffnet hat. Fasten und beten. In einer Woche haben wir als Gemeinde die Chance dazu, das auch so mitzunehmen und zu sagen, hey, könnte das eine Zeit sein, in der wir ganz neu begeistert werden von Jesus, unserem Messias, unserem Herrn? Könnte es sein, dass wir einfach einen neuen Schub, eine neue Begeisterung bekommen? Dass das Evangelium einfach uns irgendwann auch so aus den Poren rausschwappt? Ich finde es toll, dass wir das in der Bibel haben, diese Verse, die man ja auch oft so überliest. Ne? Das Wichtige ist halt, dass Jesus gesegnet wird, aber im Tempel und das, was darum geschieht. Aber wie schön, dass es darum um Lob geht, um Lob Gottes geht. Darum geht, dass andere Menschen sich gebrauchen lassen dafür. Und ich denke, es ist gut, wenn wir das heute auch weiter noch tun, so wie Frank das angekündigt hat, dass wir Lobpreis noch singen, dass wir von dem erzählen, was Gott uns Gutes getan hat, und dass wir wirklich Jesus die Ehre geben dafür, so ein fettes Lob geben. Amen.